möchte mit euch heute in dieser Predigt ein Thema oder ein Thema anschauen, das sehr viel mit unseren Masken zu tun hat. Und die Punkte, hinter die eigentlich niemand von uns gucken darf. Ganz selten mal. Ich würde gerne mit euch etwas durchgehen oder lesen, hier auch vorlesen aus der Bibel zum Thema Anfechtung und Versuchung. Ein total persönliches Thema, weil Anfechtung und Versuchung für uns alle etwas völlig Unterschiedliches ist. Also was für den einen eine Anfechtung ist, für den anderen ein Witz. Und das macht es uns vielleicht manchmal auch so schwer, über das, was uns Anfechtung oder Versuchung ist, auch miteinander in Kontakt zu kommen und manchmal Masken abzulegen. War jemand von euch schon mal auf der Wartburg? Ja, und jeder, der noch nicht da war, weiß vielleicht auch, was da zu sehen ist in diesem Turmzimmer. Ein Tintenfleck, ne? Luthers Wurf mit dem Tintenglas dem Teufel hinterher, in diesem Gefühl angefochten zu sein während dieser Bibelübersetzung, und er schmeißt halt ein Tintenfass hinterher. Eine Legende. Man weiß gar nicht, ob das stimmt, und dieser Tintenfleck, den man sieht, ist es sowieso nicht. Aber ich musste jetzt vom Reformationstag schon nochmal dran denken oder mich dran erinnern, dass Luther einer der wirklich wenigen Personen in unserer Kirchengeschichte ist, die fast wie kein anderer die Frage nach Angst und Anfechtung hat sichtbar werden lassen. Wann habt ihr das letzte Mal darüber gesprochen? Oder irgendwie daran gehangen, was euch in Anfechtung oder Versuchung bringt? Ich möchte mit euch lesen einen Text, das Ende von Lukas 3 und dann Lukas 4. Und es begab sich, als das Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sagte: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jetzt kommt in der Bibel ein ganzer Abschnitt in Kapitel 3 über den Stammbaum von Jesus. Den lasse ich mal weg und komme zum nächsten Teil. Jesus aber, voll Heiligen Geist, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage lang, und vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: All diese Macht gebe ich dir, will ich dir geben, und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll es ganz dein sein. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er, also der Teufel, führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter, denn es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hat, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. In dem Text steckt so viel drin, man könnte wahrscheinlich 3-4 Tage oder eine ganze Woche irgendwie Bibelarbeiten darüber machen und was weiß ich. Ich kann das heute hier in diesen 20 Minuten natürlich nicht alles behandeln, wie ginge das auch, sondern ich möchte einen kleinen Ausschnitt und einen kleinen Gedanken zu dieser Frage von Jesu Versuchung und Anfechtung mir anschauen mit euch. Und die Frage, die ich dazu gestellt habe, ist wirklich eine ganz banale. Woher wusste Lukas davon? Woher wusste Lukas davon? Warum konnte Lukas diese ganze Geschichte mit dieser Anfechtung und Versuchung recherchieren und dann aufschreiben? Ich weiß, die Frage also ist natürlich unsinnig und jeder von euch kann sie beantworten. Jesus muss es erzählt haben. Jesus muss das seinen Jüngern gesagt haben. Jesus muss von der Versuchung und der Taufe seinen Jüngern erzählt haben. Niemand war dabei. Bei der Taufe wissen wir es nicht so genau, ob jemand vielleicht diese Stimme auch mitgehört hat. Es waren jedenfalls eine Menge Menschen dabei. In der Wüste war niemand dabei. Jesus war alleine. Es hat niemand von dem mitbekommen, was in Jesus vorgegangen ist. Niemand hat das gesehen. Niemand konnte das sehen. Versuchung und Anfechtung, diese beiden Worte werden in der Bibel sehr ähnlich benutzt, also es sind zwei Übersetzungen für ein Wort eigentlich. Versuchung und Anfechtung scheint ein Thema gewesen zu sein, in dem Jesus vor seinen Jüngern sehr sichtbar geworden ist. Lukas schreibt zum Beispiel an anderer Stelle, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ihr aber seid es, die ausgeharrt habt mit mir in meinen Versuchungen. Luther übersetzt an der Stelle Anfechtungen. Das steht in Lukas 22. Das ist vor dem Garten Gethsemane, was die Jünger ja sowieso verschlafen haben, obwohl Jesus ihnen gesagt hat, haltet mit mir aus. In der Geschichte zwischen Jesus und den Jüngern ist das Thema Anfechtung und Versuchung nicht ein Tabuthema gewesen, sondern Jesus nimmt seine Jünger mit hinein in dieses Thema, in seine schwersten Tiefen. Jesus lässt seine Jünger nicht nur daran teilhaben, was an diesen Wundern, an der Stärke, an den guten Predigten oder an was auch immer. Nein, er zeigt ihnen auch seine tiefsten Tiefen, an der Stelle, wo es ganz persönlich wird und ganz schwierig wird. Jesus hat ihnen Anteil gegeben an dem, was ihn bedroht, was ihn anfechtet. Die Gemeinschaft mit den Jüngern beinhaltet anscheinend auch diese schwersten Tiefen, in denen Jesus ihnen einen Einblick gibt in das, was keiner hören und sehen kann. Gemeinschaft in Anfechtung und Versuchung bedeutet nochmal vielleicht eine besondere Offenheit und eine besondere Vertrauensbildung einer Gemeinschaft wie bei den Jüngern, die sowieso schon sehr viel auszuhalten hatte. Ich frage mich, geht es eigentlich überhaupt, Jesus nachzufolgen und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, ohne Anfechtung und Versuchung aushalten zu müssen? Geht es überhaupt, miteinander als Gemeinschaft, als Gemeinde unterwegs zu sein und nicht so etwas wie Versuchung und Anfechtung zu erleben? Wie können wir eigentlich auf die Idee kommen, dass das Themen sind, die uns nicht betreffen und über die wir nicht reden, wenn es doch Jesus schon zutiefst betroffen hat, sein ganzes Leben, immer wieder? Warum sollten wir damit rechnen, dass wir nicht Versuchung und Anfechtung erleben? Was ist das überhaupt, Versuchung und Anfechtung? Ich habe schon gesagt, es ist ein sehr persönliches Thema. Es ist ein Thema, was gar nicht so leicht zu greifen ist, weil es für jeden irgendwie anders ist und irgendwie etwas anderes bedeutet. Was ist denn nun Anfechtung? Ich habe gedacht, manchmal muss man ja die Fachrichtung wechseln, ne? Also manchmal muss man mal aus einer anderen Perspektive etwas überlegen, was jemand anders formulieren würde oder anders denken würde, damit man nicht so in seiner eigenen Formulierungsblase bleibt, ne? Sondern vielleicht mal eine andere Idee oder andere Perspektive bekommt. Mein Bruder ist Staatsanwalt, also Jurist, ne? Und wenn mein Bruder das Wort Anfechtung hört, dann denkt er an andere Dinge als ich. Mein Bruder, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, Nick, ansonsten musst du alles nochmal korrigieren. Wenn mein Bruder als Staatsanwalt, also als Jurist, hört Anfechtung, dann klingelt bei ihm ein Begriff von rechtsvernichtender Einwände. Eine Anfechtung ist in der Juristensprache eine rechtsvernichtende Einwand. Also ein rechtsvernichtender Einwand lässt sozusagen einen Rechtsanspruch erlöschen. Oder um es so zu sagen, dass ich es auch verstehen kann. Anfechtung, rechtsvernichtende Einwände sollen dafür sorgen, dass schon getroffene Entscheidungen rückgängig gemacht werden. Nun ist das für Juristen in der Regel nicht ganz so schlimm mit der Vernichtung. Aber ich finde, dass die Formulierung an sich schon etwas sehr Wichtiges auf den Punkt bringt, auch etwas sehr, also für uns in dieser Frage von Anfechtung und Versuchung auf den Punkt bringt. Rechtsvernichtende Einwände. Das, wie Gott urteilt, das, was Gott schon längst gesagt hat über dich und mich, über Jesus, das, was Gott schon längst über diese Welt gesagt hat, das, was er festgelegt hat, das ist das, was erschüttert werden soll. Das ist das, was vernichtet werden soll. Das sind Einwände, die irgendwie kaputt machen sollen, was Gott über uns versprochen hat und über diese Welt und über sich selber. Ich finde, dass wir in der Versuchungsgeschichte von Jesus dieses Prinzip wirklich sehr gut sichtbar wird. Was kommt als erstes, bevor er in die Wüste geführt wird, was kommt dort in dieser Taufe? Es kommt das verbindliche, rechtsverbindliche Urteil Gottes aus himmlischer Perspektive. Du bist mein geliebter Sohn. Darum geht es. Das ist das, was Gott sagt. Du bist mein geliebter Sohn. Der Vater im Himmel hat sich darauf festgelegt, das ist sein Urteil und das ist rechtsverbindlich. Darauf kann sich die Welt und Jesus berufen, wenn man das so sagen will. Gott erhebt seine Stimme und mit seiner Stimme und seinem Geist bringt er sozusagen ans Licht und macht sichtbar für alle Welt, damit klar wird, was Jesus schon längst ist. Gottes Sohn, Gottes Knecht. Das ist festgesetzt, das ist rechtsgültig vor dem ganzen Universum in diesem Augenblick für alle sichtbar. Und was jetzt passiert ist, dass der Teufel versucht, all das zu erschüttern und kaputt zu machen. Und das sind genau die Punkte, die für uns auch passieren, was Anfechtung und Versuchung bedeutet. Dass kaputt gemacht wird von dem Teufel, dass wir seine geliebten Kinder sind. Dass wir einen Auftrag in dieser Welt haben. Dass Gott uns gebrauchen will. Dass wir ausgefüllt sind mit seinem Geist und seiner Kraft. Wir brauchen das, für das, wofür wir berufen sind und wie wir Gott nachfolgen, wie wir Jesus nachfolgen. Darüber gilt, was Gott versprochen hat, dass wir seine Kinder sind. Dass wir einen Auftrag in der Welt haben, der weit über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Wir sind beauftragt, als Gemeinschaft zu leben, mit unseren ganzen menschlichen Blödheiten. Mit unseren ganzen menschlichen Dingen, die uns manchmal so in Anfechtung führen und in Versuchung führen, dieses Versprechen Gottes, eine Gemeinschaft zu sein, in der seine Gegenwart sichtbar und deutlich wird, zerstört. Wir sind berufen, beauftragt, in diese Welt zu gehen, Evangelium zu verkündigen. Was denken wir manchmal über uns? Was denken wir manchmal über die andere? Was sind wir manchmal verzweifelt darüber, nicht die richtigen Worte zu finden oder was weiß ich? Es führt uns in Anfechtung und Versuchung, weil wir darauf angewiesen sind, das zu empfangen, was Gott schon längst versprochen hat. Sein Wort, sein Geist, seine Kraft. An der Versuchungsgeschichte wird deutlich, was rechtsvernichtende Einwände sind. Der Teufel macht aus dem, was Gott rechtsgültig festgestellt hat, ein persönliches Problem von Jesus. Es folgen lauter Einwände des Teufels, die das "Du bist mein geliebter Sohn" irgendwie kaputt machen sollen, die Beziehung zum Vater vernichten sollen. Nein, du kannst dich doch nicht wirklich darauf verlassen, dass Gott sich als Vater zeigt, der dir gibt, was du brauchst, zu dem Zeitpunkt, wenn du es wirklich brauchst. Nein, du musst dich schon selber darum kümmern. Selber dafür sorgen, dass du als der Sohn Gottes auch wahrgenommen wirst. Warte nicht ab, mach es selber. Gib ihnen Brot. Du kannst doch nicht mit leeren Händen vor Leute treten. Ne? Gib ihnen Brot. Und hab Macht, statt zu dienen. Ich gebe dir Macht in deine Hände. Macht zieht alle an. Macht zu haben, ist doch das Größte. Und man kann so viel Gutes tun. Und Wunder vollbringen, ja. Darauf zu warten, dass Gott etwas tut? Nein, du musst selber tun. Du musst selber beweisen, dass du doch der Geliebte bist. Alles Versuchungen, die etwas mit Jesus zu tun haben und wenig mit uns, denn ich habe noch von niemandem gehört, der in Versuchung geführt wurde, aus Steinen Brot zu machen oder so etwas. Das sind nicht unsere Fragen. Aber es sind genau unsere Fragen, was der Teufel mit uns macht. Diese Beziehung zu Gott zu zerstören, rechts vernichtende Einwände, die das Urteil Gottes, diese Perspektive Gottes, dieses Vertrauen, die Hoffnung darauf, dass Gott uns gute Wege führen wird, kaputt machen. Und dann hören wir die Stimme Jesu in diesem Text, die sich nicht nur gegen den Versucher entscheidet, sondern sich eben auch auf die Seite des Vaters stellt, sozusagen nochmal deutlich macht, dass es darum geht, was Gott, sein Vater, rechtsgültig entschieden hat. Jesus demonstriert hierfür, weil er es ist, weil er der Christus ist, für alle Welt nochmal ganz klar, dass es um Gott geht und nur um Gott geht, damit es Gott um die Menschen gehen kann. Indem Jesus alles vom Vater erwartet, bleibt er als Sohn derjenige, der empfängt, der von Gott alles empfängt, seinem Vater ganz und gar folgt. Mit der Stimme Jesu hören wir seine Entscheidung, einen Weg als heimatloser Wanderprediger weiterzugehen und davon abhängig zu sein, alles aus Gottes Hand zu bekommen. Mit der Stimme von Jesus hören wir, auf dem Weg Gottes zu bleiben, auch wenn es ein Leidensweg ist. Mit der Stimme von Jesus hören wir, dass er sich darauf verlassen will, dass Gott führt. Die Versuchung von Jesus hier ist an keiner Stelle eine Versuchung wirklich zum Bösen. Also da steckt ja nichts Böses dahinter. Ne? Es gibt so eine Stelle mit Jesus und Petrus, da wird sichtbar, dass sogar Liebe, also Lieben, eine Versuchung sein kann. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo Petrus zu Jesus sagt, das widerfahre dir nur nicht. Ne? Und was sagt Jesus? Geh weg, Teufel, hinter mich. Also das, was Jesus, was Petrus Jesus wünscht, einen Weg, der nicht ins Leiden führt, aus Liebe, das tut er ja aus Liebe, nicht weil er Jesus irgendwie hasst oder nicht mag oder sonst irgendwas, sondern er tut es aus Liebe, wird zur Versuchung und Anfechtung. Es geht nicht darum, dass das, was Versuchung und Anfechtung ist, immer etwas ganz Böses ist. Für Jesus ist es hier die Versuchung, das Kreuz unnötig zu machen, einen anderen Weg zu gehen. Und Jesus sagt Nein zu dem Alternativweg und setzt kompromisslos auf das, wo Gott ihn hinsendet. Ja, ich gehe diesen Weg als Empfangener, als Angewiesener, als Diener, als dein Sohn, ganz im Vertrauen auf den Vater, ohne zu wissen, wie sich der Weg und der Dienst erweisen soll. Aber ich gehe ihn nicht so, wie der Teufel es vorschlägt. Voll des Geistes Gottes bleibt Jesus auf dem Weg, den er von Gott empfangen wird, wohin auch immer dieser Weg führt. Jesus hat dafür gesorgt, dass seine Jünger mit ihm und an ihm sehen können, was es heißt, Anfechtung und Versuchung zu erleben und auch durchzustehen und daran miteinander auch auszuhalten. Ich erinnere nochmal, es ist seine Herausforderung an uns und seine Jünger, in Versuchung und Anfechtung miteinander auszuhalten. Anfechtung und Versuchung gehört dazu. Wir werden um dieses Thema nicht herumkommen. Und wenn ihr um dieses Thema drum herumkommt, dann läuft irgendwas anderes ganz falsch. Versuchung und Anfechtung ist ein Thema, das uns angeht. Und wir haben jeder von uns wahrscheinlich schon zu spüren bekommen, was das heißt, solche gnadenvernichtenden Einwände, was das mit uns machen kann, wenn irgendwie alles an sinnvollem Sinnhaftigkeit und Liebe Gottes irgendwie in Frage gestellt wird. Und ich glaube, dass wir Brüder und Schwestern brauchen, um solche rechtsvernichtenden Einwände zu verstehen, ihnen vielleicht wirklich erstmal auf die Spur zu kommen und dann im Kampf mit ihnen auszuhalten. Wir sind nicht falsch, wenn wir Anfechtung und Versuchung erleben. Wo ist der Ort, an dem Menschen sind, denen ich meine Anfechtung zeigen darf? Wo sind die Menschen für euch, die mit euch aushalten, die mit mir vor Gott treten? Es ist so schwer, Nein zu sagen. Es ist so schwer, das auszuhalten für sich alleine. Es ist so schwer, dieses Nein zu finden gegen all das, was manchmal an Gefühlen und Misstrauen und Hoffnungslosigkeit und Frust und Wut in uns entsteht. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir in einer Gemeinschaft leben, wo wir uns miteinander tragen können. Ich habe es schon erwähnt und ich sage es nochmal deutlich, all das, was Jesus hier an Anfechtung und Versuchung erlebt, auch im Garten Gethsemane oder an anderer Stelle, ist nicht unsere Versuchung. Es ist ganz die von Jesus und niemand von uns wird vermutlich das irgendwie nachvollziehen, geschweige denn durchleben müssen. Aber was heißt es für uns, mit leeren Händen dazustehen und ganz darauf zu warten, dass Gott Herzen und Hände füllt? Was führt uns vielleicht manchmal in Versuchung, andere Wege zu gehen? Was heißt das für uns, dass es einfacher erscheint, Macht und Kontrolle auszuüben, statt zu lieben? Was wird uns da zur Anfechtung? Wie sehr reibt uns das, bedeutungsvoll und wichtig zu sein? Und wie sehr führt uns Entbehrlichkeit und Vergänglichkeit in Anfechtung und Versuchung? Wo führen uns unsere inneren Stimmen manchmal hin? Die niemand sehen darf. Die niemand mitbekommt. Was ist für dich eigentlich Anfechtung und Versuchung? Nein, ich werde diese Fragen heute nicht beantworten, weil es eure persönlichen Fragen sind. Nein, ich werde hier nicht mehr weiter jetzt reden, sondern euch herausfordern, da wo ihr Gemeinschaft erlebt, in Hauskreisen, in Bibelstunden oder wo auch immer es ist, vielleicht miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht mal das Thema Versuchung und Anfechtung nochmal für sich persönlich zu entdecken. Miteinander zu klären oder darüber zu sprechen, was euch denn Anfechtungen und Versuchungen sind und was ihr dabei brauchen könntet. Ob ihr Menschen habt, mit denen ihr über Versuchungen und Anfechtungen reden könnt, was ihr euch denn selber wünschen würdet, wenn ihr in Anfechtungen und Versuchungen drinsteckt. Lasst uns an dieser Stelle, wie Jesus, nicht alleine bleiben mit diesem Thema. Lasst uns an dieser Stelle andere Menschen hinter unsere Masken und in unsere Herzen sehen lassen. Lasst uns an dieser Stelle gemeinsam, wie Petrus es ausdrückt, nüchtern und wachsam bleiben, weil es ist ganz normal, wenn wir Anfechtung und Versuchung erleben. Lasst uns nicht alleine bleiben, sondern auf die Kraft Jesu, die Tote lebendig macht, in unserer Gemeinschaft setzen und hoffen und es so machen, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, es ist ein schwieriges Thema, über die Dinge zu sprechen, die uns manchmal innerlich so rütteln und irgendwie niedermachen. Es ist so schwer, es auszusprechen, da wo deine Liebe für uns irgendwie verschwindet und nicht da ist. Es ist so schwer, dem auf die Spur zu kommen, was uns da manchmal in unserem Leben wirklich treibt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir an dieser Stelle Gemeinschaft neu entdecken, miteinander vor dich treten können. Du hast uns das gesagt, dass wir vor dich treten können, vor diesen Thron der Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir Hilfe brauchen. Hilf uns, das Miteinander neu zu entdecken, für uns neu zu entdecken. Hilf uns, das zu erleben, wie gerade in so Fragen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, wenn es so frustig und depressiv wird, dass wir da nicht für uns bleiben, sondern entdecken, was du uns geben kannst. Miteinander. In der Gemeinschaft, in der du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns kennst. In unseren tiefsten Tiefen kennst und nicht wegläufst, sondern uns an die Hand nimmst und uns führst. Danke dafür. Amen.